Klar schaffe ich das.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Klar schaffe ich das. Und heute habe ich zu Gast Sabine Hanstein, Lerntherapeutin. Herzlich willkommen, Sabine.
Hallo Maike, vielen Dank für die Einladung.
Sabine, dein Weg zur Lerntherapie war, glaube ich, auch ein ganz besonderer Weg. Aber bevor wir uns den Weg anschauen, würde ich gerne mal an das Motto unseres Podcastes anknüpfen. Klar schaffe ich das. Gab es etwas in deinem Leben, wo du für dich die Erfahrung gemacht hast, ja, das kann ich schaffen?
Ja, tatsächlich schon viele Male, ehrlich gesagt, Maike, schon oft habe ich erlebt, dass etwas, was ich vielleicht am Anfang dachte, was ich nicht schaffen würde, ja, dann am Ende durch dranbleiben, durch probieren, ja, durch ein bisschen Ausdauer, auch Ermutigung von außen, dass ich das geschafft habe. Also die Erfahrung habe ich schon oft gemacht. Ganz konkret fällt mir eine Geschichte aus meiner Kindheit ein. Ich weiß gar nicht mehr, wie alt ich da war. Ich glaube, ich war so 12 vielleicht oder 13. Und ich erinnere mich, dass ich im Fernsehen am Nachmittag nach der Schule irgendeine Sendung gesehen hatte, wo erklärt wurde, wie man jongliert. Wie das funktioniert. Und ich weiß nicht warum, ich wollte das schon immer damals lernen. Ich weiß nur, dass es etwas sehr weit entferntes war, also jonglieren zu lernen. Ich habe das gesehen, habe gedacht, ist ja toll, ich will das können. Und ich weiß noch, ja genau, es hat mich einfach total fasziniert. Und ich weiß noch, wie ich diese Sendung gesehen habe und in die Küche gegangen bin und mir 3 Kartoffeln genommen habe. Und dann nach dieser Anleitung versucht habe zu jonglieren. Man muss da ja langsam starten. Ja? Also mit 3 Kartoffeln geht es nicht los. Man lernt erstmal mit einem Ball, oder ich hatte eben keinen Ball, ich habe eine Kartoffel genommen, den auf eine bestimmte Art zu werfen, weil beim Jonglieren ist es nicht ganz so, dass man die Bälle einfach nur hin und her reicht, sondern man muss die immer auf eine gewisse Höhe werfen, von einer Hand in die andere. Und ich weiß noch, dass ich echt war ziemlich frustriert, weil die sind mir natürlich immer runtergefallen, ja, und so Kartoffeln, die Cola dann auch schnell unter das Sofa, unter den Tisch und überall hin, ja. Aber ich bin dran geblieben und ich habe das dann, glaube ich, nur 2 Tage oder so habe ich geübt und dann konnte ich das. Und das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, ja, weil es erstmal so schwierig wirkte und ich dachte, oh Mann, ist doch viel schwerer, als ich dachte. Aber dann, ja, weiß ich nicht, habe ich das einfach weitergemacht, nicht aufgegeben. Und interessant war daran auch eben ganz alleine, aus eigener Kraft geschafft, weil da hatte ich ja tatsächlich niemanden, der es mir gezeigt hat, außer eben diese Sendung, und keinen, der mich ermutigt hat. Und es hat mir gezeigt, ja, mit der richtigen Motivation, ja, das ist so ein Stichwort, schafft man auch so, ja, kleine Herausforderungen.
Ja.
Das war echt ein schönes Erlebnis, erinnere ich mich gerne dran.
Das hast du geschafft.
Genau, und eine Sache, ich benutze das auch inzwischen auch als Lerntherapeutin ganz oft. Ich lerne oft jonglieren mit den Kindern, um mir genau diese Erfahrung zu ermöglichen.
Ja. Gut, dass du keine Eier genommen hast, hat deine Mutter sich bestimmt dann gedacht.
Genau. Damit wäre es nicht gegangen.
Und da steckt ja schon ganz viel drin, ja. Also kleine Schritte, Schritt für Schritt. Ich fange erstmal mit dem Einfachen an und dann kommt das Schwierige. Ich brauche eine Motivation, eine Ausdauer, ja, ich muss dranbleiben, auch mit Frustrationen umgehen können. Das passt natürlich auch wunderbar fürs Lernen insgesamt.
Ja? Auf jeden Fall, total.
Das, ich schaffe das und ich bleibe dran und Schritt für Schritt war, glaube ich, auch dein Weg zur Lerntherapie. Lässt sich, glaube ich, auch so beschreiben. Der war gar nicht so einfach.
Ja, der war vor allem kompliziert und mit vielen Umwegen, könnte man sagen, denn eigentlich komme ich ja aus einer ganz anderen Richtung. Ich habe früher nach der Schule habe ich Theater- und Filmwissenschaft studiert. Also habe erstmal einen völlig anderen Weg eingeschlagen und war auch mit diesem Studium erstmal ganz zufrieden und glücklich. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber trotzdem habe ich gemerkt am Ende des Studiums so, also jetzt so an der Uni bleiben und weiter so in dem Bereich forschen möchte ich eigentlich gar nicht unbedingt. Und wollte dann so ein bisschen in die kulturelle Bildungsarbeit vor allem oder so projektbezogene Arbeit. Habe zwischendurch mal zum Beispiel für ein Jahr oder nicht ein Jahr, sondern für eine Saison bei der Berlinale gearbeitet. Bei so einer Film-PR-Agentur habe ich auch zwischendurch gearbeitet und habe gemerkt, so dieses projektbezogene Arbeiten, was so im Kulturbereich ja meistens der Fall ist, ist gar nicht so günstig für meine Situation. Ich hatte damals nämlich schon ein Kind und war mit dem zweiten Kind schwanger und habe gemerkt, so irgendwie was anderes wäre eigentlich ganz schön. Und bevor ich so Zeit hatte, darüber nachzudenken, was ich denn eigentlich machen möchte, Maike, bist du mir ja über den Weg gelaufen, beziehungsweise wir sind uns begegnet über unsere Kinder. Wir hatten unsere Kinder in der gleichen Einrichtung und dann haben wir uns ein bisschen zusammengetan und uns eben auch viel ausgetauscht über unsere Pläne und was wir so machen. Und ich erinnere mich noch, dass du mir erzählt hast, dass du für eine Fachtagung einen Film drehen möchtest, einen Film über Lerntherapie in der Schule. Das hattest du damals nämlich, das ist schon gut 10 Jahre her.
Ja, bestimmt.
Ja, oder noch mehr, ich weiß gar nicht mehr. Lerntherapie in der Schule war dein Modellprojekt damals in Berlin und hattest gemeint, er weiß noch gar nicht so richtig, wie du es angehen sollst, hast noch nie einen Film gemacht. Und da meinte ich so, ach, ich habe schon im Rahmen eines Studiums so ein paar kleinere Filme gemacht, auch einen kleinen Dokumentarfilm, lass uns das doch einfach zusammen machen. Und als wir diesen Film dann gemeinsam gedreht haben, wir haben eben unter anderem auch lerntherapeutische Sequenzen aufgenommen und mit einem Kind, mit dem du gearbeitet hast. Und ich dachte so, boah, das ist eine tolle Arbeit, das möchte ich auch unbedingt machen, da habe ich richtig Lust drauf. Und dann, habe ich angefangen, die Lerntherapie-Weiterbildung zu machen. Und jetzt komme ich nach dem langen Schlenker dahin, warum du meintest, es war ein steiniger Weg. Ich hatte mit der Herausforderung sozusagen zu tun, dass ich keinen der drei Grundberufe hatte, den man ja eigentlich benötigt, wenn man Lerntherapeutin oder Lerntherapeut werden möchte.
In Berlin,
muss man sagen. Genau. Also zu dem Zeitpunkt war das so, es hat sich jetzt auch ein bisschen verändert. Inzwischen gibt es ja auch verschiedene Studiengänge, ne? Aber damals war das so, dass ich entweder Lehrerin oder Psychotherapeutin oder Psychologin, ne? Das waren die drei Grundberufe. Ja. Ich war ja keines davon. Und dementsprechend war gar nicht so sicher, ob, wenn ich diese Weiterbildung mache, ich jemals wirklich arbeiten kann als Lerntherapeutin. Mhm. Und ich wollte aber unbedingt und habe dann ein Beratungsgespräch. Genau, die Kartoffel, ganz genau. Es war ein bisschen, ist es auch so eine Ich-schaff-das-Geschichte. Ja. Genau, ich wollte unbedingt und habe dann ein Beratungsgespräch gemacht mit jemandem vom Phil damals und mich beraten lassen, was ich denn alles noch so brauche, damit ich eben Lerntherapeutin werden kann. Und habe dann im Zuge des Beratungsgesprächs dann als Gasthörerin an der Uni noch ein paar Seminare besucht, in der Entwicklungspsychologie zum Beispiel, in der Grundschulpädagogik, und habe parallel dann auch ehrenamtlich in Schulen gearbeitet, in zwei verschiedenen, habe Fördergruppen gemacht, um so ein bisschen mir sowohl die Praxis als auch die Theorie, die mir aus dem Grundberuf eben fehlte, noch drauf zu schaffen. Und glücklicherweise war genau dieser Weg dann erfolgreich. Ich weiß noch genau, wie ich dann das Zertifizierungsgespräch für den Phil hatte, also für die Anerkennung durch den Fachverband Integrative Lerntherapie, und wirklich mega stolz war, dass ich dann endlich sagen konnte, okay, ich bin Lerntherapeutin, anerkannt auch vom Fachverband, und konnte dann richtig loslegen. Das war ein tolles Gefühl.
Das war dann ja wirklich nochmal ein großer Schwenk, ja, wirklich nochmal in eine andere Richtung, in eine pädagogisch-therapeutische Richtung. Genau. Ja. Und so wie du mich jetzt anstrahlst, denke ich, war es auch die richtige Entscheidung, die du jetzt auch immer noch nicht bereust. Wie ist es dann dazu gekommen, Sabine, dass du in der Prävention gelandet bist? Das ist ja nochmal ein besonderer Bereich, Lerntherapie. So im Kern denkt man erstmal an Grundschule, Lesen, Schreiben, Rechnen lernen. Und wenn die Kinder hier Probleme haben, dass sie dann mit einer Lerntherapeutin arbeiten können. Aber natürlich kann ich auch früher mit Kindern arbeiten, die sogenannten Vorläuferfähigkeiten stärken für die Schule. Da kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Oder auch mit Erwachsenen. Also die Tätigkeitsfelder von Lerntherapie erstrecken sich eigentlich auf alle Bereiche, die sich mit Lernen beschäftigen. Und wie war denn dein Weg jetzt genau zur Prävention? Du hast gesagt, du hast in Schulen hospitiert und hinterher auch in Schulen gearbeitet. Jetzt gerade auch arbeitest du als Lerntherapeutin im Schwerpunkt auch in Schulen. Aber dieser Bereich Prävention hat dich, glaube ich, sehr begeistert und nie losgelassen. Ja? Oder erklär doch mal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, wo du hier in der Prävention arbeitest und vielleicht auch, was dir da wichtig ist.
Ja, genau. Also vielleicht ist es ein ganz guter Weg, das zu veranschaulichen, über wie es dazu kam. Tatsächlich, das war ja deine Ausgangsfrage, wie ich dann mit diesem Bereich Prävention so in Berührung gekommen bin. Das eigentlich schon ganz früh, eigentlich auch schon ein bisschen so das, was ich schon erzählt habe, passt schon in diese Richtung. Du hast ja gesagt, oder ich habe erzählt, dass ich eben auch Fördergruppen betreut habe in Schulen, ja, um schon so erste Erfahrungen zu sammeln, und da auch ziemlich schnell gemerkt habe, es lohnt sich ja wirklich früh Förderungen zu tun. Oft müssen Kinder gar nicht erst bis zur Lerntherapie kommen. Wenn wir verhindern wollen, dass sie Lernstörungen entwickeln, können wir schon viel früher hinschauen. Das war so die eine Seite, was ich gemerkt habe, diese frühe Förderung, die bringt richtig viel. Ja? Also ich habe da ganz große Fortschritte innerhalb kurzer Zeit bei den Kindern beobachten können. Und also das war sozusagen die eine Seite, dass ich von Anfang an eigentlich Erfahrungen im Bereich Prävention gemacht habe. Und die andere Seite war dann als Lerntherapeutin in der Schule, dass ich sowohl in den Therapien mit den Kindern ziemlich schnell gemerkt habe, dass die Probleme, die sie haben mit dem Lesen, Schreiben und Rechnen, dass sie auf ganz basale Schwierigkeiten zurückgehen. Ja? Also da muss man sich vielleicht auch nochmal bewusst machen, dass Lesen, Schreiben und Rechnen ja Kulturtechniken sind. Ja? Das ist uns nicht in die Wiege gelegt. Das ist nicht so wie das Laufen lernen, dass wir irgendwann automatisch lernen, ja, wo so ein genetisches Programm abläuft, sondern fürs Lesen, Schreiben und Rechnen arbeiten Teilfähigkeiten zusammen, ziemlich komplex, die ja für unterschiedliche Einzelteile sozusagen im Lesen und Schreiben und Rechnen zuständig sind. Und das muss gut vernetzt werden, diese Prozesse müssen gut ablaufen. Und es ist insofern auch immer ganz unterschiedlich, warum ein Kind eine Legasthenie, Dyskalkulie entwickelt. Ja? Also die Ursachen dafür können ganz verschieden sein. Und das ist mir ziemlich früh aufgefallen, dass die Kinder wirklich basale Schwierigkeiten haben. Zum Beispiel in der Raumorientierung oder auch ganz körperlich basale Dinge. Ja? Also beispielsweise das Gleichgewicht hat ganz enormen Einfluss auf die Aufmerksamkeitssteuerung. Ja? Das ist vielen gar nicht bewusst oder bekannt, weil das Fachwissen dazu gar nicht unbedingt in die Schulen zum Beispiel vernetzt wird, über so ein Detail beispielsweise wie das Gleichgewicht. Und das habe ich eben in der Therapie mit den Kindern ziemlich schnell gemerkt, dass es wirklich um basale Fähigkeiten geht, die ich erstmal stärken muss, damit das Lesen, Schreiben und Rechnen gelingt. Und auch in den Elterngesprächen. Denn ganz oft war das so, dass Eltern mir erzählt haben im Elterngespräch, ja, also sie hatten schon in der Kita-Zeit das Gefühl, da ist irgendetwas für mein Kind schwerer, als das für andere schwer ist. Und oft ist ihnen dann auch aus verständlichem Bedürfnis vielleicht von den Erzieherinnen und Erziehern heraus, ist ihnen oft eher mit so einer Entlastung begegnet worden. Mhm. Ja, also man will ja oft eher sagen, so kein Problem und das gibt sich noch.
Was ja
das
auch wichtig
braucht
ist.
Mehr Zeit. Ja. Eben, das ist ja auch wichtig. Ja. Diese Eltern haben eben berichtet, dass eben meist da so eine Beruhigung stattgefunden hat, ne? Und auch manchmal auch Kinderärzte gesagt haben, ja, das wächst sich eben aus, ne? Auch gar nicht aus einer bösen Absicht oder so, ja, ich will das gar nicht schlecht machen. Ja, aber ihr Gefühl eben blieb, dieses diffuse Gefühl, da ist irgendwas. Und dann hat sich das eben später in der Schule erhärtet. Und diese Berichte von den Eltern und meine Erfahrung aus der Lerntherapie haben gezeigt, so, nee, man kann schon wirklich früher manche Dinge wahrnehmen. Oftmals geht das im Kita-Alltag aber unter. Mhm. Ja? Also man hat oft nicht die Möglichkeit oder die Erzieherinnen und Erzieher in den Kitas in den großen Gruppen können nicht immer ganz gezielt auch beobachten, ja, und manche Dinge rutschen da einfach durch. Und daraus ist so ein bisschen ja der Wunsch entstanden, auch präventiv aktiv zu werden. Und dann, Maike, kamst ja du auch mal wieder ins Spiel, ne? Denn du kamst mit einer ganz wunderbaren Projektidee um die Ecke, nämlich ein Förderprogramm zu entwickeln für Kita-Kinder, für Kinder im letzten Kindergartenjahr. Ein präventives Förderprogramm, das die Kinder eben wirklich früh gezielt stärkt und nochmal Basisfähigkeiten für das Lernen in der Schule fördert und eben parallel dazu auch genau hinguckt. Denn das war ja auch ein wichtiger Aspekt, ne? Bei der Piratenreise, die ist es dann geworden.
Ja. Genau. Ich erinnere mich an viele gemeinsame Abende und Sitzungen.
Ganz genau. Ja. Und die Piratenreise ist eben ein Programm, also da, wir haben es gerade schon angedeutet, wir haben wirklich lange dran gearbeitet, wir haben wirklich über ein Jahr haben wir das Grundkonzept gestrickt, die einzelnen Stunden ausgearbeitet. Das soll eben genau das schaffen, also diese Grundlage sozusagen schaffen für das Lesen, Schreiben und Rechnen in der Schule. Aber auch nicht nur für das, weil der Blick, wenn man auf den Übergang von Kita zur Schule schaut, ja, geht es ja eigentlich oder sollte es nicht nur um die kognitiven Kompetenzen gehen. Ne? Schule ist ja auch noch viel mehr als ein Ort, an dem man Lesen, Schreiben und Rechnen lernt. Und natürlich wollen wir, dass den Kindern das möglichst gut gelingt, aber wir wollen auch, dass es ihnen gut geht in der Schule und dass sie diesen Übergang, diesen ersten krisenhaften Übergang, ja, es ist ja eine schwierige Zeit, wo sich alles verändert, dass sie den möglichst gut und selbstbewusst meistern können. Und deswegen war uns für die Entwicklung dieses Förderprogramms auch wichtig, wirklich ganz breit zu schauen und eine Entwicklungsbegleitung auch zu ermöglichen und neben den reinen Vorläuferfähigkeiten fürs Lesen, Schreiben und Rechnen wirklich nochmal ganz breit zu schauen, das Selbstbewusstsein zu stärken und Basisfähigkeiten wie Aufmerksamkeit und Selbstregulation, die sozial-emotionale Fähigkeiten. Schule ist ja auch ein sozialer Ort, ja. Also das alles mit in den Blick zu nehmen und parallel dazu eine Elternarbeit mit hineinzuholen, das war uns ganz, ganz wichtig. Und da sehe ich auch immer wieder ein Riesenpotenzial in der Förderung der Kinder, wenn man auch noch die Eltern dazu. Ne? Das so jetzt so grob mal umrissen, was die Piraten
da sagen. Da werden wir auch nochmal so beim Stichpunkt Netzwerk, also die Eltern wirklich mit informieren, mitnehmen, ja, wie können sie zu Hause die Themen weiter bearbeiten, in ihr Wissen integrieren, um den Kindern in diesem ja sehr prägnanten Übergang da unterstützend zur Seite zu stehen, ja. Gerade so der Wechsel von Kindergartenbereich oder vom vorschulischen Bereich in die Schule ist ja den meisten im hohen Erwachsenenalter auch sehr präsent. Also wie war das damals, ja, in so eine fremde Gruppe zu kommen? Ja? Vielleicht hatte ich noch Kinder, die ich kannte. Vielleicht konnte ich anknüpfen. Vielleicht war das wirklich auch traumatisch bei einigen. Ja? Mein Übergang war sehr traumatisch, kann ich mich gut dran erinnern. Und das, wo ich mich am meisten dran erinnere, ist auch eine ganz witzige Kleinigkeit eigentlich. Ich bin ja in Nordrhein-Westfalen eingeschult worden und damals gab es von der Verkehrswacht gab es zur Einschulung Mützen für die Jungs, so tolle, coole Cappies und Kopftücher für die Mädels. Und ich wollte dieses Kopftuch absolut nicht aufsetzen. Es gibt noch ein Bild von mir, wo ich mit meiner riesigen Schultüte als kleines Mädel und großem Rucksack auf diesem Schulhof stand, kein anderes Kind um mich herum und hatte dieses Kopftuch auf und war todunglücklich. Ja. Aber was ich sagen wollte, es ist einfach so ein sehr im Leben sehr prägnanter Übergang. Ja? Also gerade, weil ich auch immer noch finde, es gibt gerade in Deutschland so einen Bruch zwischen vorschulischem Bereich und schulischem Bereich. Manchmal kann man Übergänge schaffen, ja, manchmal arbeiten Schulen vor Ort, auch im Netzwerk mit bestimmten Kitas zusammen. Und das vielleicht nochmal reibungsloser zu machen für die Kinder, ist auch nochmal eine große Aufgabe. Was würdest du dir denn wünschen, Sabine, du hast ja jetzt, es ist ja nochmal sehr spannend, ja, du bist ja ganz anders eingestiegen ins berufliche Leben, aber auch schon mit so einem Gefühl, ja, wenn ich was anpacke, schaffe ich das, ja, die Kartoffel,
genau.
Und hast dich dann wirklich entschieden, nochmal ganz andere Weichen zu setzen und bist jetzt da wirklich auch gut verankert und angekommen, hast dich dann nochmal entschieden, wirklich Schwerpunkte zu setzen, Schule, Prävention, auch aus dem Aspekt heraus für alle Kinder, ja, oder möglichst viele Kinder, wirklich wirkungsvolle Hilfe und auch so früh wie möglich. zu verankern. Was würdest du dir denn für die Zukunft von Lerntherapie, vom Bildungssystem, von Schule wünschen? Wir können ja wieder an die Wunderfrage anknüpfen. Also wenn heute ein Wunder geschieht und morgen wäre alles anders, was wäre denn anders?
Oh, da wüsste ich ganz viel. Also da fällt mir wirklich, wirklich sehr, sehr viel ein. Also, wir haben gerade schon so ein bisschen über diesen Bereich Prävention gesprochen. Also ich würde mir wünschen, dass das Bewusstsein über schulische Basisfähigkeiten, dass wir das noch viel mehr vernetzen können in die Kitas, zu den Kita-Fachkräften, also den Erzieherinnen und Erziehern dort vor Ort, auch zu den Lehrkräften, weil auch wie die Lehrkräfte ist oft, glaube ich, aufgrund der Lehrerausbildung, ja, also ist der Fokus sehr, sehr auf kognitiven Kompetenzen und den, ich sage jetzt mal, reinen Vorläuferfähigkeiten für das Lesen, Schreiben und Rechnen mit reinen, oder im engeren Sinn sage ich jetzt vielleicht mal, Vorläuferfähigkeiten meine ich dann sowas wie phonologische Bewusstheit, mathematische Grundkompetenzen, ja. Aber wie du gerade schon gesagt hast, es gibt ja viel mehr, ja. Schule ist eben ein sozialer Ort. Dieser Übergang ist sehr herausfordernd. Das ist ja auch das, was die Lehrkräfte dann sehr stark spüren, wenn Kinder Schwierigkeiten haben. Dann zeigt sich das im auffälligen Verhalten. Und ich glaube, gerade diese beiden Bereiche, also diese speziellen Vorläuferfähigkeiten und das Soziale, das haben die Lehrkräfte, glaube ich, schon sehr stark im Kopf. Und das ist ja sehr, ja, sehr in den Köpfen, auch bei den Eltern. Ne? Wenn man Eltern beispielsweise fragt, was sie ihrem Kind für den Übergang in die Schule wünschen, dann wünschen die sich meist vor allem Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Finde ich ganz spannend, weil ich viele Elternabende mache mit Eltern von Vorschulkindern. Genau, aber ich würde mir eben wünschen, dass man den Blick wirklich nochmal viel breiter macht und vor allem auch nochmal Basiskompetenzen mit ins Bewusstsein hineinholt, in die Schulen, auch in die Kitas, an die wir oft nicht so denken. Also da denke ich zum Beispiel an solche Kompetenzen, die schiebt man so in den Bereich Sensomotorik. Mhm. Das ist das Fachwort dafür. Das sind Basiskompetenzen, da geht es ganz viel um Wahrnehmung und auch den eigenen Körper. Ja. Die sind aber die Grundlage für das Lernen. Ja. Also man macht sich nicht bewusst, wie wichtig Basisfähigkeiten wie zum Beispiel Gleichgewicht, ich hatte es gerade schon mal angesprochen, aber auch sowas wie beispielsweise die Tiefensensibilität, das ist die Fähigkeit, dass wir über unsere Muskeln und Gelenke uns spüren können, ja, oder auch die taktile Wahrnehmung, das ist die Berührungswahrnehmung. Die sind zum Beispiel total wichtig, um ein sicheres Körperbild von sich aufzubauen. Ich brauche diese Sicherheit im eigenen Körper, um mich im Raum sicher orientieren zu können. Ja? Mein Körper hat ein Oben, unten, links und rechts, der Raum auch. Und der Raum, die Raumkompetenz, eine gute Raumorientierung wiederum, ist eine ganz entscheidende Grundlage fürs Lesen, Schreiben und Rechnen. Ja? Weil Schriftsprache ist auch eine räumliche Sprache.
Ja, Arbeitsrichtung.
Von links nach rechts. Genau, ja. Buchstaben haben wir oben, unten, links und rechts. Und auch der mathematische Raum ist ein Raum, ja. Und das sozusagen, wenn man das eben von quasi rückwärts denkt, ne, also von den mathematischen Kompetenzen, die ich brauche, von den Kompetenzen, die ich fürs Lesen und Schreiben brauche, da steckt die Raumorientierung. Dann gehe ich wieder rückwärts, Schritt runter, ne, Körperwahrnehmung. Dann komme ich sozusagen zu Basisfähigkeiten, die wir oft nicht so im Bewusstsein haben in der Schule oder eben selbst auch in der Kita. Ja. Und ich würde mir wünschen, dass einmal das stärker vernetzt wird, dieses Fachwissen. Das kommt ja aus zum Teil aus der Lerntherapie, auch aus der Ergotherapie, auch aus der Logopädie, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen so phonologische Kompetenzen mit reinnehmen, ja, also Laute unterscheiden können zum Beispiel. Oder ja, auditive Merkfähigkeit, ne? Also sind ja viele Aspekte. Das würde ich mir sehr wünschen für die Schule, dass es dann ein größeres Bewusstsein dafür gibt und mehr Wissen einfach, ja. Also das würde ich mir sehr wünschen. Und wenn ich jetzt nochmal so ganz praktisch denke an die Funktion, die verschiedene Professionen im System Schule so übernehmen können, dann würde ich mir noch viel mehr Multiprofessionalität wünschen und viel mehr Vernetzung. Also wenn ich mal ganz frei träumen darf und mir die Schule der Zukunft vorstelle, das ist schön, dann mache ich das. Dann ist die Schule der Zukunft eine Schule, an der ganz unterschiedliche Fachkräfte zusammenarbeiten. Eben nicht nur Lehrkräfte, die sind natürlich weiterhin ganz, ganz wichtig und das Zentrum in der Schule, neben den Kindern, ja, die stehen natürlich absolut im Mittelpunkt. Aber Fachkräfte wie beispielsweise LerntherapeutInnen oder auch ErgotherapeutInnen, LogopädInnen, ja, auch Psychologen, die haben ja zum Teil schon Psychologen. Ja. Das würde ich mir sehr wünschen. Ich würde mir wünschen, dass jede Schule mindestens eine Lerntherapeutin hat. Das fände ich wirklich richtig gut. Auch um, also nicht nur für die bessere Vernetzung von diesem von lerntherapeutischen Fachwissen und den Austauschmöglichkeiten, die mir das bietet. Also ich selbst arbeite ja auch als Lerntherapeutin in einer Schule und ich möchte gar nicht mehr anders arbeiten, weil es so wertvoll ist, diese vielen Tür- und Angelgespräche, die ich dort führen kann. Aber eben nicht nur deswegen, sondern vor allem auch, weil der Zugang zur lerntherapeutischen Unterstützung dann viel niedrigschwelliger ist. Denn Schulen, den Lehrkräften zugetraut wird, dass sie selbst sehen, wenn ein Kind Unterstützung braucht und wir diese ganze umfangreiche Diagnostik nicht mehr benötigen. Also natürlich ist es wichtig, dass irgendeine Form von Diagnostik oder ja wie so ein Filtern auch vielleicht, dass es das gibt. Aber ich glaube, das können die Lehrkräfte vielleicht mit ein bisschen Unterstützung, aber ich weiß aus Erfahrung von den Lehrkräften, mit denen ich arbeite, die wissen oft schon nach den ersten Wochen, ja, wenn bei einem Kind Schwierigkeiten bestehen. Und ich würde mir wünschen, dass die Lehrkräfte in die Situation versetzt werden, dass sie, wenn dann die schulische Förderung nicht reicht, wirklich niedrigschwellig sagen können, hier braucht ein Kind noch mehr Unterstützung. Und da können natürlich beispielsweise LerntherapeutInnen sehr hilfreich sein. Ja? Die können sowohl Fördergruppen übernehmen, aber die sollten, finde ich, unbedingt auch weiterhin im Einzelsetting arbeiten können. Ja? Also ich finde es schade, wenn der Weg von Lerntherapie in Schule bedeuten würde, ja, Lerntherapie als solche, als Einzeltherapie gibt es nicht mehr, weil wir stecken jetzt alles in die Prävention. Das wäre aus meiner Sicht nicht gut, denn wir sind zwar einerseits als Lerntherapeutin sehr geeignet für diesen präventiven Bereich, aber wir bringen auch eine besondere Expertise für wirkliche Lerntherapie mit. Und Legasthenie und Dyskalkulie wird es auch in Zukunft, trotz, stellen wir uns vor, wir haben tolle Präventionsmöglichkeiten aufgebaut, ja. Die wird es auch weiterhin geben. Und deswegen fände ich das wichtig, dass das sozusagen nicht verwässert wird, dass Lerntherapeutinnen können. Und wie gesagt, ich fände es großartig, wenn auch Ergotherapeutinnen an der Schule direkt vor Ort arbeiten würden, weil die sich nämlich um diese Basis dann so wunderbar kümmern können. Da sind die ja wiederum Experten für. Logopädinnen könnten sich um die ganze sprachlich-auditive Seite gut kümmern. Mhm. Ja. Und wenn dann auch noch Schulsozialarbeit stattfindet und Schulpsychologie vor Ort integriert ist, dann haben wir auch noch den sozial-emotionalen Bereich abgedeckt. Ja. Also ich würde mir wünschen, dass es ja ein Kompetenzort ist. Ja. Also ein Ort, wo sich ganz viele Kompetenzen sammeln, ein multiprofessionelles Team arbeitet.
Oder ein Lernort für alle.
Genau, kann man auch sagen.
Ja. Also gerade dieses Thema Wissensvernetzung findet ja, das wissen wir alle, am besten statt, wenn man gemeinsam arbeitet.
Genau.
Ja. Auch an einem Kind, gemeinsam über ein Kind spricht. Mhm. Ja. Die Erfahrung haben wir, glaube ich, beide als Lerntherapeutin in Schule gemacht, dass das unheimlich wertvoll ist. Ich hatte ja sogar eine Ergotherapeutin mit im Team, was nochmal was ganz Besonderes war, die nochmal eine andere Perspektive reingebracht hat. Und ich denke, so ist es auch erstmal für die Kinder, aber auch für alle, die an diesem Lernort arbeiten, aber auch für die Eltern, sehr viel leichter, ja, wenn das Wissen wirklich gebündelt und vernetzt ist. Mhm. Ja, und sie dann nicht noch Ergotherapie außen machen, Logopädie außen machen. Wer bringt die Information an welchen Ort? Also ich glaube, da liegt eine sehr, sehr große Chance drin, dieses Wissen am Lernort zu vernetzen. Aber das hast du auch gesagt. Ich denke, was wir auch mitdenken müssen, ist wirklich so eine Vielfalt von lerntherapeutischem Wissen. Ja? Also präventiv super in der Schuleingangsphase, in Gruppen. Ja? Bevor sich was verdichtet, mit den Kindern zu arbeiten. Auch mal für Diagnostik eingesetzt werden. Ja? Mal hospitieren im Unterricht. Also da wirklich als Expertin im breiten Setting mit dazu geholt werden. Und dann aber auch zu schauen, welche Kinder kann ich gut an diesem Lernort versorgen und welche Kinder und Familien, gibt ja durchaus auch Krisen, die wirklich einen geschützteren Raum brauchen oder auch Kinder, die einen geschützteren Raum brauchen. Für welche Kinder ist es wirklich sinnvoller, diesen Ort Schule zu verlassen?
Genau.
Ja? Also braucht das Kind wirklich einen geschützten Raum außerhalb? Ja? Ist es wirklich ein ambulantes therapeutisches Setting außerhalb von Schule? Oder ist es gut in Schule versorgbar? Und ich denke, dass wirklich ein großer Teil der Kinder, wenn ich von Anfang an gut hingucke, in Schule, in einem guten multiprofessionellen Team auch versorgbar sind. Und das fände ich sehr hilfreich, wenn dieser Gedanke immer noch mit dabei ist. Ja? Also, dass es da auch eine breite Öffnung gibt an Möglichkeiten, an Settings, an Einsätzen von Experten. Ja? Und ich denke, so näher die zusammenrücken, desto flexibler ist man.
Ja, das glaube ich auch. Also ich denke, Flexibilität ist das ganz, ganz entscheidende Stichwort, Maike. Ne? Also Flexibilität und eben auch Individualität. Ja? Also dass man wirklich für jedes Kind einzeln gucken darf und das eben in einem Team von Fachkräften, die jeweils aus ihrer Perspektive, ja, durch ihre Fachbrille, könnte man sagen, schauen auf das Kind und dementsprechend dann erst einen ganzen Eindruck bekommen können. Ne? Weil jeder guckt ja auch so aus seinem oder ihrem eigenen Blickwinkel. Und ich finde eben ganz wichtig, weil wir jetzt immer über die Fachkräfte sprechen, dass wir da auch die Eltern mitdenken. Ja? Weil die Eltern sind Experten. Ja? Expertinnen für ihr Kind. Und ich finde, schade, das war schon etwas, was ich auch selber auch als Mutter so erlebt habe, dass mit dem Übergang in die Schule man eigentlich immer weiter wegrückt so von dem, was das Kind tut und wie man es vielleicht unterstützen kann oder könnte. Ne? Also man bekommt weniger Zugriff, weniger Informationen und das hat mit vielen Dingen zu tun. Ich würde auch auf jeden Fall nicht die Lehrkräfte irgendwie zusätzlich belasten wollen, aber ich finde es total wichtig oder finde es sehr, sehr schön, wenn Elternarbeit in der Schule einen höheren Stellenwert hat. Das geht aber natürlich nur, wenn die Ressourcen dafür geschaffen werden. Und wiederum anderes entlastet wird. Ja? Weil ich wüsste jetzt so, wie die Lehrkräfte aktuell so arbeiten, könnten sich viele nicht vorstellen, jetzt auch noch Themenelternabende beispielsweise anzubieten zu verschiedenen Themen vielleicht, was ich im Schriftspracherwerb oder so. Ja? Dabei wäre das aber total hilfreich. Vielleicht könnten sowas natürlich auch Lerntherapeutinnen machen, das finde ich super. Ich komme nur quasi mit diesem Gedanken aus meiner Erfahrung aus der Piratenreise, weil da haben wir im Projekt 4 Themenelternabende und die Eltern finden das richtig super. Ja? Die finden das klasse, dass sie so viele intensive Informationen bekommen und gleichzeitig merken, dass sie so viel selbst tun können, im Alltag, ganz spielerisch. Und ich würde mir wünschen, dass in System Schule auch die Eltern sich als Ressource wahrnehmen können, dass sie merken, ich kann den Bildungsweg meines Kindes positiv unterstützen. Und ich finde, dass wir das auch unbedingt brauchen. Ja? Weil wir sehen ja immer wieder an den Studien, die immer wieder regelmäßig gemacht werden und genau das zutage fördern, dass der Bildungserfolg der Kinder hängt ganz maßgeblich vom familiären Hintergrund und der Unterstützung in der Familie ab. Einerseits schön, dass wir sehen, ne, da ist so viel Potenzial. Andererseits, was ist, wenn das nicht genutzt wird? Ja? Also wir müssen sozusagen auf beiden Ebenen arbeiten. Ich denke, wir müssen einerseits die Familien stärken, dass sie dort mehr unterstützen können. Und umgekehrt natürlich müssen wir aber auch in der Schule stärken, dass wenn den Familien das nicht gelingt, wenn die Ressourcen da nicht vorhanden sind, dass diese Kinder nicht durchrutschen. Weil die wollen wir auch nicht verlieren. Die sollen auch einen guten Bildungsweg gehen können.
Ja. Wie kann ich da ein anderes Netzwerk bauen?
Genau. Ja. Und dafür brauche ich natürlich Zeit und Raum. Und das ist das große Problem in der Schule meist, ist beides knapp. Und da finde ich, würde ich mir sehr wünschen für die Zukunft, also um wieder so ein bisschen an diese Wunderfrage anzuknüpfen, dass Zeit und Raum geschaffen wird und dass es nicht die Frage ist, ob das möglich ist, sondern wie konkret, wie das gehen könnte. Ja? Also das ist eine Sache, die ich auch in den letzten Jahren wirklich immer wieder gelernt habe, dass es sich lohnt, von diesem Gedanken wegzukommen, sich zu fragen, ob etwas klappt, sondern eher sich diese Wie-Frage zu stellen. Weil dann wird das Denken kreativ. Ja? Dann kommen wirklich Lösungsmöglichkeiten in den Sinn. Man kann sich sozusagen einfach leiten lassen und von der eigenen Energie einfach mal verrückt zu denken. Manchmal einfach wirklich magisch zu denken. Sagen, okay, wir gehen jetzt mal davon aus, das geht irgendwie. Auch wenn drumherum alle sagen, es geht nicht. Ne? Ja, wie dieser Satz, so sagten alle, es geht irgendwie nicht und dann kam einer und hat es gemacht. Ne? So, ich finde das ein sehr stärkendes Bild. Manchmal ist es wichtig, dieses Ob einfach aus dem Kopf zu streichen und zu sagen, wir finden den Weg.
Ja, ja. Das bringt mich im Bild, im Kopf jetzt wieder zur Kartoffel zurück. du hast ja auch nicht gefragt, wird das klappen? Ja, und was nehme ich denn für Material? Sondern hast ja einfach die Kartoffel gegriffen und hast angefangen. Vielen Dank, Sabine, für dieses Gespräch.
Sehr, sehr gerne.
Ja, und man merkt, wie ansteckend das ist, wie gerne du als Lerntherapeutin arbeitest und vor allen Dingen auch in diesem präventiven Bereich. Ich wünsche dir da noch viele Türen, die sich öffnen und viele tolle Begleitungen von Kindern in diesem zentralen Übergang. Und
wie du gerade schon gesagt hast, es ist ein mögliches, ein wunderbares Feld, was auch Lerntherapeuten ruhig gerne noch mehr auf dem Schirm haben könnten, wirklich auch noch früher in der Prävention, also nicht nur in der ersten, zweiten Klasse, sondern gerne auch in der Kita schon tätig zu werden. Ich finde, es lohnt sich sehr. Es macht unglaublich viel Spaß. Wir hatten jetzt gerade in Berlin Herbstferien und ich habe meine Piratenkinder sehr vermisst. Morgen kann ich endlich wieder auf Piratenreise gehen und es macht wirklich einen Riesenspaß und die Kinder sind mit Freude dabei und lernen dabei eben ganz spielerisch und stärken wichtige Basisfähigkeiten. Also es ist für alle ein Riesengewinn. Insofern, das kann ich wirklich nur empfehlen.
Vielen Dank, Sabine. Alles sehr, sehr Gute gern. Für die Zukunft und wir sehen uns.
Genau, Dankeschön.
Tschüss. Das
ich hier auch.
Klar schaffe ich das.